Naja, und auf jeden Fall, und dann kam Jürgen Klopp. Sie haben ihn damals engagiert, er war ja Meistertrainer geworden. Und dann wollte man einen Imagewechsel machen und diese Werbung begann dann umparken im Kopf. Sagt euch das nichts mehr. Aber ich fand das so gut, ja, du wenigstens, das denken die ja alle, was erzählt der, ne? Umparken im Kopf, und das finde ich so wichtig, das müssen wir heute auch noch mal lernen, und das ist bei vielen Dingen so. Wir haben manchmal unsere Parkplätze, auch unsere Annahmen und Vorstellungen im Kopf, und die lassen wir kaum los. Die bleiben dort immer stehen, unsere Annahmen und Vorstellungen. Dann kommt mal etwas Fremdes und wir können uns nicht darauf einstellen. Oder wir fühlen uns überfordert, minderwertig oder sonst etwas. Oder wir sagen einfach schlicht und einfach, ja, der ist falsch, weil der anders ist als ich. Und auch hier macht Jürgen Klopp immer diesen Vorschlag, umparken im Kopf. Wir müssen manchmal Dinge umparken, anders stellen, um das nochmal neu zu verstehen. Dazu lade ich heute in dieser Predigt ein, dass wir selber auch nochmal umparken, weil wir, glaube ich, manchmal auch vom Glauben und auch selbst von Jesus ganz, ja, ich würde mal sagen, auch falsche Vorstellungen haben. Und ich wollte uns nochmal Mut machen, nochmal genau hinzuschauen, wer und was Christus eigentlich für uns ist. So, und wir sagen ja auch immer, das, was wir anschauen, das wird uns verändern. Ich will mal ein negatives Beispiel nennen. Wenn wir zum Beispiel an Pornografie denken, ne, wenn Männer oder Frauen, beide, ja, dauernd diese Bildchen sehen oder diese Schundromane lesen, dann passiert etwas in ihrem Kopf. Immer mehr werden sie davon geprägt. Egal, was wir ansehen, egal, was wir lesen, es bleibt ja immer etwas von dem. Und immer mehr wird unser Charakter davon infiltriert und immer mehr werden wir auch verändert von dem, was wir ansehen. Das ist ja ungefähr auch bei TikTok so oder Insta oder sonst etwas. Bilder haben eine ganz große Macht über uns. Und deshalb wollen wir uns jetzt auch nochmal Jesus anschauen, und das hat mit uns zu tun, welches Bild wir von Jesus haben. So, ich möchte als erstes mit einem Zitat einsteigen von Michael Herbst. Der war ja lange Zeit Professor oben im Nordosten. Und er sagte einmal, das Evangelium ist eine gute Nachricht, kein guter Rat. Und Jesus Christus ist mehr als nur ein Vorbild und ein guter Mensch. Christus ist auch nicht zuerst ein Vorbild für uns, sondern eine Gabe. Das Erste ist ein Geschenk. Christus ist das Evangelium, nicht ich. Ich bin kein Evangelium und du bist auch kein Evangelium. Unser Leben darf und soll das Evangelium widerspiegeln, aber es kann nie Evangelium sein, denn sonst wird es wieder zum Gesetz. So, es gibt nur einen Christus, auch nur ein Evangelium, also allein Christus. Und was Jesus in und durch uns auch tut und was er bewirkt, das schauen wir uns jetzt mal an. Ich habe euch einen Text aus dem Epheserbrief mitgebracht. Super, Bußpaar. Ach, da geht das wieder los mit der Technik hier. So. Aus Epheser 1, 3 bis 14, ich lese uns den Text mal vor und ihr dürft gerne mitlesen. Na, das will ich nicht. Ah. Ja. Ach, da. Aha. Nö, irgendwie will er nicht, aber das ist meine... Das ist, oh ja, super. Hey, super. Ich danke dir. Wenigstens einer der Technik affin ist. Hier. So, danke, Frieda. So, aus Epheser 1, 3 bis 14. Ist ein bisschen längerer Text. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Soweit. Ihr habt es gemerkt beim Lesen, unwahrscheinlich lang. Ich sage mal, was beschweren wir uns überhaupt? Im griechischen Neuen Testament ist das ein Satz. Es ist übrigens der längste Satz im Neuen Testament. Ja, man muss um genau hinschauen und ihr merkt, ich kann das gar nicht, ohne zwischendurch immer wieder Luft zu holen. Und wir freuen uns jetzt einfach mal, dass Luther daraus ein paar mehr Sätze gemacht hat. Sind euch ein paar Dinge aufgefallen, sprachlich, und deshalb habe ich hier auch die Luther-Übersetzung genommen, wo es dort irgendwie gleichklingende Satzanfänge gibt? In ihm, ja, das ist schon mal sehr gut. Ich nehme das jetzt mal. Unsere Predigt heißt ja nun in ihm und durch Christus. Und wir sehen jetzt hier, habe ich das nur mal markiert, einfach mal diese Verse, damit ihr auch wisst, warum nennt er dann seine Predigt übrigens so, weil es ja auch so drin steht. Ne? Also hier sehen wir alles durch Christus. Und dann gibt es wie eine Unterteilung von Luther schon gemacht, dass er diese Satzanfänge gleich gemacht hat, hier zum Beispiel Vers 4 und Vers 7, immer in ihm. Na, und dann hat er hier nochmal in Vers 11 und in Vers 13. Ja, so hat er diesen Text unterteilt. Und so fangen wir nochmal an, auch für uns nochmal genau hinzuschauen. Ja, genau hinzuschauen. Was haben wir eigentlich in Christus und was schenkt er uns eigentlich, damit wir umparken im Kopf können, damit wir vielleicht auch unsere alten Bilder, die wir vielleicht auch vom Glauben haben oder auch von Jesus haben, dass wir vielleicht die auch verändern können. Und dadurch, dass wir etwas ansehen, vielleicht auch neu begeistert sind von ihm. Also, als erstes haben wir: aller christliche Segen finden wir in Jesus Christus. Und wenn dort allen christlichen Segen in Vers 3 auch steht, dann gibt es dort nichts mehr hinzuzufügen. Also nochmal, wer Christus hat, der hat das Leben und damit volle Genüge. Es gibt nichts hinzuzufügen, versteht ihr? Mit ihm haben wir alles. Allen geistlichen Segen. Und Segen meint hier vom alttestamentlichen Wort, das Segen her ist ja das Gute, das Gott uns schenkt, von Frieden her, von Versorgung her und. Aber hier geht es noch einen Schritt weiter, auch geistlichen Segen, den wir haben durch Christus. Haben, müssen wir auch hier nochmal hinstellen, heißt, wenn ihr Vers 3 euch anseht, haben heißt nicht wird bekommen, sondern es ist nicht etwas im, wenn wir Christen werden, dass wir auf irgendetwas noch jetzt groß warten, sondern ja, der Himmel kommt schon noch, das ist keine Frage, aber all diesen geistlichen Schätze, die haben wir jetzt schon. Das ist hier eine Präsenz, also eine Gegenwartsform, das ist jetzt schon für uns da. Das hast du schon. Und wenn wir sagen, wenn du es hast, dann nimm es. Ja, das finde ich ganz wichtig. Es ist ja so, glaube ich, als würden wir uns heute uns vorstellen, als würden wir sehen, was für ein reiches Konto wir haben und das uns von Jesus geschenkt worden ist. Was nützt uns diese Dinge, wenn wir ein gutes Konto haben, aber nicht zur Bank gehen und es in Anspruch nehmen? Deshalb lade ich ein, wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass wir sagen, ja, das ist so, das glaube ich und das nehme ich auch für mich in Anspruch. Also, das Erste in ihm finden wir in Vers 4, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. Das ist das Erste in ihm. Wir nehmen noch mal ganz kurz uns zur Ruhe und denken, wow, er hat uns erwählt, bevor der Welt grundgelegt war. Okay, wir gehen noch mal durch. Ich gehe mal hier in die Runde. Es gibt einige, die sehe ich, würde ich sagen, naja, das ist die Jüngste. Irgendwas so, würde ich mal sagen, 15 Jahre. Treffer versenkt, hä? Ja, ja, gut, sehr schön. Also eine ist 15 Jahre lang schon hier auf dieser Erde, jetzt brauchen wir den Ältesten. Wen haben wir? Jemand über 90? Keiner, okay. Dann haben wir aber sicher einige über 80. Herzlichen Glückwunsch. Sagen wir, so lange sind wir auf dieser Welt und wir denken, wir haben uns vielleicht auch mal für Jesus entschieden. So sprechen wir ja ganz häufig. Ich habe mich bekehrt, würden wir dann auch noch frommerweise sagen. Das ist eigentlich nur ja, vielleicht 20% der Wahrheit. Im Grunde genommen, die Hauptwahrheit liegt darin, dass Gott sich für uns entschieden hat und dass er uns erwählt hat vor Grundlegung der Welt. Nehmen wir das nochmal, Schöpfungsgeschichte. Und Gott sagt, es werde Licht und er machte Himmel und Erde und alles. Und dann kommt er irgendwann mal zum Nashorn. Aber bevor das Nashorn kommt, bevor Himmel und Erde kommt, hat er euch vor Augen gehabt. Hat er euch erwählt. Wir denken, hä, das kann sein. Ja, das ist so, dieses Erwähltsein. Da müssen wir nochmal überlegen, was heißt denn das mit dem Erwählt? Wir haben ja manchmal, sehen wir zu jeder Wahl diese Wahlplakate oder Vereinsvorsitzende, die sich zur Wahl stellen, da nimmt man ja mal recht gute Leute, habe ich den Eindruck. Mich wollten sie damals nicht, kennt ihr das im Sportunterricht? Ja? Vielleicht habt ihr ja auch so traumatische Erfahrungen wie ich gemacht. Dann wurde abgezählt, ne, tipptopp, ne, und dann wurden zwei Parteien gewählt, der eine wählt die und die andere. Und dann wusste man immer, die Ersten, die gewählt wurden, das waren die Guten. Ne? Und ich wurde immer gesagt, oh, der gehört zum Rest. Zum Schmutz, sagte man damals noch. Och, naja, ich war nicht erste Wahl, macht doch nichts. Aber bei Jesus sind wir erste Wahl. Versteht ihr, das ist etwas ganz anderes. Dass du heute Morgen hier sitzt und mit Jesus unterwegs bist, das hast du Jesus zu verdanken, weil er dich erwählt hat und bevor die Schöpfung gemacht worden ist. Warum ist das so wichtig? Wir, unsere Fußballer spielen ja gerade, also heute Abend, und in die Nationalmannschaft kommt man nicht so schnell rein, da wird man rein berufen. Und da muss man gute Leistungen bringen. Und wer die guten Leistungen nicht mehr bringt, der wird rausgekickt, weil genug junge Leute da wieder sind, die spielen besser. Bei Jesus ist es anders. Er hat uns erwählt, nicht weil wir irgendwie gut sind, nicht weil wir irgendwie besser sind als andere, nicht weil wir gläubiger sind, frömmer sind, vielleicht irgendwie uns mehr engagieren für Jesus oder eine besondere Begabung haben, sondern einzig und dadurch, dass wir geliebt worden sind. Übrigens, das ist das Prinzip Gottes schon immer gewesen. So hat er das eigentlich auch mit Israel gemacht. Nicht nur eigentlich, sondern wir lesen im 5. Buch Mose, die Erwählung von Israel, dort heißt es, nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Jetzt nehmen wir das mal für den Menschen, der heute hier sitzt, also ihr. Dann könnten wir sagen, nicht hat euch der Herr, zum Beispiel Kerstin oder wie auch immer, angenommen und erwählt, weil ihr gut Musik macht oder gut moderiert oder sonst etwas. Nee, gar nicht, sondern weil er euch liebt. Was ist das Schöne an dem Erwähltsein? Wir werden erwählt von Gott und das Schöne ist, und es hört gut zu, es hängt nicht an mir. Wenn wir manchmal Leute fragen und sagen, warum hast du denn diese Frau erwählt? Oder warum hast du diesen Vereinsvorsitzenden gewählt? Dann könnte ich sagen, meine Frau habe ich erwählt, also nicht ich, ne? Weil sie so unwahrscheinlich hübsch ist. Dann denke ich manchmal, oh, das kann schief gehen. Nein, Frauen können ihre Schönheit verlieren. Oder was passiert, wenn einer einen Unfall hat und nicht mehr schön ist? Jetzt werden wir gewählt als Vereinsvorsitzende, weil wir eine gute Fähigkeit haben. Und dann passiert etwas, dann hat er sie nicht mehr oder jemand ist besser, dann wird er wieder abgewählt. Gott erwählt uns, weil er uns liebt. Und das heißt, wir können nichts verlieren. Wir können befreit aufspielen, weil er an dieser Erwählung festhält bis zum Ende unseres Lebens. Versteht ihr das? Das ist etwas Unverlierbares. Etwas, was uns Halt gibt. Auch wenn ich mal schlecht drauf bin, auch wenn ich manchmal gar nicht glauben kann, auch wenn ich mich nicht geliebt fühle, auch wenn ich mich vielleicht von Gott entferne, Gott bleibt an meiner Seite, er liebt mich, weil er mich erwählt hat. In ihm ist es so. Wir lesen ja gerade in der ökumenischen Bibellese, vielleicht lest ihr es auch gerade, lesen wir von Hosea, wie Gott in großer Güte immer wieder auch an Hoseas Beispiel dann der Ehebrecherin seiner Frau nachgeht und zeigt, das ist das Volk Israel. Mit was für einer Geduld? Wenn Gott das mit seinem ganzen Volk macht, wie viel mehr dann bei euch? Er hält an seiner Erwählung fest. Denn eins seiner Wesensarten von Gott ist, dass er treu ist. Und diese Treue hält er durch. Auch wenn wir untreu sind. So, Vers 5 lesen wir. Nicht nur, dass er uns erwählt hat, sondern jetzt kommt wieder dieses Wort so ein bisschen. Er hat uns vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Und wieder durch Jesus Christus, Vers 5. Ne? Durch Jesus Christus. Er hat gesagt, nicht, ich brauche keine fleißigen Arbeiter. Ich brauche keine, die das hier irgendwie wuppen. Sondern ich brauche Kinder. Ich habe schon immer gedacht, was ist das Besondere an der Schöpfungsgeschichte eigentlich? Und wisst ihr was? Dass Gott seine Menschen in einen Garten setzt. Habt ihr selber einen Garten? Also wir haben einen wunderschönen Garten. Wir wohnen mitten in der Stadt. Wir haben ein paar uralte Bäume. Wir haben alles, was es so gibt, gerade an Sträuchern. Und hier blüht dort was und dort. Also wirklich, wirklich schön. Ich freue mich über den Garten. Nun könnte man sagen, wenn Gott schon Menschen macht in der Schöpfungsgeschichte, hätte er sie genauso gut in eine Fabrikhalle setzen können. Und sagen können, dann arbeite mal schön für mich, wäre sein gutes Recht gewesen. Er hätte sie auch in eine nackte Kirche setzen können, in eine Kathedrale und sagen können, dann bete mal schön. Und was macht er? Er setzt sie in einen Garten. Alles da. Er wollte, dass es ihnen gut geht und er wollte mit ihnen leben. Er wollte Beziehung leben mit den Menschen. Hier heißt es, wir sind zuvor bestimmt, dass wir seine Kinder sind, nicht seine Arbeiter, nicht seine Sklaven, sondern in diesem innigen Verhältnis. Vers 6. Er hat uns begnadigt. In dem Geliebten heißt es hier. Das kommt von ihm auch her, weil er wollte, dass wir Geliebte sind, dass wir Erwählte sind. Und dann sieht er na klar auch die Schuld und sagt, Mann, was nehmen die Menschen auch alles für Schuld auf sich und tun auch böse Dinge, so viel Versagen da. Und begnadigt heißt ja, da gibt es einen Freispruch, der gültig ist. Wir sprechen dann von einer Rechtsprechung oder davon, dass wir gerichtlich frei sind. Ich wurde auch mal, also ich habe lange Zeit ein Sozialamt geleitet in Ostfriesland. Nach meiner Zeit kam es zu einem Gerichtsverfahren. Ich wurde eingeladen und war auch als Angeklagter dort, weil es um eine grob fahrlässige Handlung ging, meinerseits anscheinend. Und ich musste mein Studium unterbrechen und dann dort nochmal hin. Und dann war das wie erleichternd, als der Richter sagte, hier ist von grob Fahrlässigkeit oder von Fahrlässigkeit oder von irgendeiner Unterlassung nicht zu spüren. Und er hat dann ein Urteil gesprochen und dann war die Sache vom Tisch. Dann war, und ihr wisst, man kann in Deutschland auch wegen einer Sache nicht nochmal angeklagt werden. Ne? Dann ist das vorbei. Und dann auch für mein Gewissen, ich habe immer gedacht, um was geht's da eigentlich? Ich konnte mich gar nicht mehr genau erinnern, weil das schon so lange her war. Und ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, dachte, hä, was ist denn da gelaufen? So, auch egal. Nur, aber in diesem Fall, wenn der Richter sagt, das ist, ich habe das geprüft und das ist keine Grobfahrlässigkeit, keine Fahrlässigkeit, nicht mal eine Nachlässigkeit, dann ist die Sache vom Tisch. Dann herrscht Ruhe. Und dann muss auch der Ankläger schweigen. So, wie viel mehr ist es, wenn Gott uns begnadigt und uns rechtfertigt, dann ist Ruhe. Wisst ihr, Gott hat uns etwas sehr Schönes gegeben, nämlich ein Gewissen. Aber dieses Gewissen in uns ist manchmal ein sehr zweifelhaftes Organ. Es ist geprägt, dieses Gewissen. Wisst ihr, es gab damals Kannibalen in Papua-Neuguinea. Ne? Die haben wirklich Menschen gegessen und die haben das mit großer Freude gemacht. Die hatten kein schlechtes Gewissen, einen Menschen zu fressen oder zu essen. Das Gewissen war geprägt. Das Gewissen kann uns manchmal einreden, wir sind ganz, ganz schlechte Christen, weil wir heute schon wieder etwas Böses gedacht haben. Oder wir sind nicht richtige Christen und wir denken, der oder die ist doch viel besser. Wenn Gott uns begnadigt hat und recht gesprochen hat, dann dürfen wir da Zuflucht nehmen und sagen, unsere Sünde ist weg. Wir dürfen sie immer wieder auch bekennen, dann nimmt Jesus sie uns. Wir sind gerechtfertigt und in Gottes Augen sozusagen sieht Gott uns mit seiner Brille durch Jesus an und sagt, das ist okay, der Mensch ist gerechtfertigt, dieser Christ ist gerechtfertigt. Also flieh zu dem hin, hör nicht in dem Fall auf dein Gewissen, sondern sag, ist Christus für mich gestorben? Dann, und hat er mich gerechtfertigt, dann bin ich frei und für alle Sünde, die jetzt noch kommt, darf ich sie bekennen und Vergebung annehmen. So, denn hier haben wir Erlösung durch sein Blut, heißt es in Vers 7. Ihr könnt noch mitlesen, ja, die Vergebung durch sein Blut. Wenn wir darüber nachdenken, was Erlösung heißt, heißt Lösung, ja, Erlösung heißt Loskauf. Und das bedeutet, dass Gott uns herausgekauft hat durch Christus, nämlich in ihm, und dass wir nicht mehr dem Bösen gehören. Stellt euch mal einen kurzen antiken Markt vor im Mittelalter. Da werden Datteln angeboten, Brot angeboten, Fleisch angeboten. Und auf einem großen Marktplatz findet ihr eine große Bühne wie hier. Und hier stehen jetzt Männer und Frauen, die werden verhökert, also als Sklaven. Das war das Bild, was Paulus im Kopf hatte, als er an Erlösung denkt. Und er sagt, so sind wir eigentlich auch. Wir sind unter eine fremde Herrschaft gekommen. Und jetzt kommt jemand, und hier in diesem Fall Christus, und kauft uns frei. Deshalb heißt es im ersten Petrusbrief auch, wisst ihr nicht, dass ihr mit dem teuren Blut Christi freigekauft, erlöst worden seid? Und auch hier wieder, Wenn Gott uns frei gekauft hat, dann sind wir frei. So. Wir machen einen Sprung, auch nach hinten nochmal hin. Und hier lesen wir, dass wir, Vers 11, durch Christus in ihm eingesetzt sind zu erben. Wir haben also Teil an dem, was er uns schon längst vorbereitet hat. Ich finde eines der schönsten Worte zu einer Trauerfeier immer, wenn es in Johannes 11 heißt, dass Jesus sagt, ich bin vorgegangen, euch die Stätte zu bereiten, damit ihr seid, wo ich bin. Wenn Jesus schon 2000 Jahre die Stätte vorbereitet, wunderbar, dann hat er etwas ganz Besonderes vor mit uns. Das heißt, wir sind eingesetzt als Erben. Wir wissen das heute ja, dass Kinder immer erben. Man kann sie auch enterben, aber sie bekommen immer einen Pflichtteil. Also so richtig können wir sie nicht rauskicken. Wollen wir ja meistens auch nicht. Und wir sind die Generation der Erben, die eigentlich von dem leben, was Vater und Mutter erarbeitet haben. Wenn es so ist, herzlichen Glückwunsch. Schön für euch. Jetzt ist es aber so, dass wir hier zu Himmelserben werden. Weil unser Vater im Himmel sagt, wenn ihr Christi Brüder seid und Schwestern seid, dann schenke ich euch den ganzen Himmel. Das ist euer. Ihr erbt das. Und dann spricht die Bibel davon, dass wir höher sein werden als alle Engel. Dass es die Fülle dort geben wird. Kein Leid, kein Geschrei. Dass dort alles eine Welt ist, die es in Ordnung ist. Wir sprechen von einem neuen Himmel, eine neue Erde. Dieses Erbe wartet auf uns. So, darf ich eure Fantasie nochmal in Anspruch nehmen? Stellt euch das mal vor. Ihr wüsstet, Vater und Mutter sind schon ein bisschen älter. Die werden bei uns bestimmt keine 10 Jahre mehr leben. Wenn wir das Haus von Vater und Mutter mal schätzen, das sind das ungefähr 5,4 Millionen. Ach, der Porsche vom Vater steht ja auch noch vorm Haus. Und Mutter hat ja noch ihre Ferienwohnung auf Gran Canaria. Ach, das auch noch. Ach, und Vaters große Leidenschaft war ja Sammeln und er hatte ganz viel Gold gesammelt. Wie würdet ihr leben, wenn ihr wüsstet, ach, ihr habt gerade keine Geschwister, ne? So wollte ich auch noch sagen. Wie würdet ihr leben, wenn ihr wüsstet, in ungefähr, also nicht mehr 10 Jahre, sondern vielleicht 5, 6 Jahre, wird euch das alles gehören? Wäre das entspannt für euch? Bisschen, ne? Vielleicht macht der Porsche bis dahin nicht mehr ganz mit, so, aber alles andere wäre entspannt. Und ihr würdet in der Zukunft sehen und sagen, wow, alles das wird mir dann mal gehören. Aber all das, was ich euch jetzt erzählt habe, ist nichts zu dem, was im Himmel auf euch wartet. Und darum seid entspannt. Wisst ihr, der Kapitalismus, ne, der hat was in unserem Leben gemacht. Er meint, wir müssen alles in diesem Leben herausholen, weil wir es uns ja verdient haben. Ich habe manchmal das Gefühl, wir haben ja nur dieses Leben, so denken ganz viele, und dann müssen wir dieses Leben ausdrücken wie eine Zitrone. Immer mehr rausholen. Wir müssen so viel Reisen machen, wir müssen alles Mögliche irgendwie erleben. Wir sprechen dann ja auch von Kick oder im kleinen Jargon heißt das, wir gönnen uns mal. Ne? So, wir müssen alles rausholen. Aber wenn wir doch die Perspektive haben und sagen, wow, das Schönste wartet noch auf uns oder das Schönste kommt noch. Ich will euch das mal versuchen zu zeigen und dazu muss ich eure schöne Gemeinde noch mal ein bisschen stupfen. Habt ihr den Punkt gesehen? Also wenn jemand jetzt nach vorne kommt, nach dem Gottesdienst, wird er den kleinen Fleck suchen, den ich mit dem Schlüssel gemacht habe. Vielleicht wird er was finden, vielleicht ist was auch ein anderer, aber auf jeden Fall, da ist etwas. So, stellt euch mal vor, das Kleine, was wir sehen, das ist euer Leben. Dieses Leben wäre 70 oder 80 Jahre, wie die Bibel sagt. Alles, was vor dem Punkt ist, alles bis dort hinten zur alten Molkerei hin, das ist alles vor euch gewesen. Und alles, was nachher kommt, nennen wir dann irgendwann ja auch mal Ewigkeit. Und die endet nie. Die wird hier weiter bis zum Schwimmbad gehen, ne? So ungefähr, ja, Schwimmbad. Und dann irgendwann, wenn das Schwimmbad vorbei ist, kommt dann irgendwann die Autobahn und dann kommt, was weiß ich, Bad Hersfeld irgendwann. Aber dort hört es ja nicht auf. Irgendwann kommt ja Polen. Oder dann kommt auch in diese Richtung irgendwann nochmal Moskau. Es endet nie. Aber was wir tun, ist, wir kümmern uns um diesen kleinen Punkt. Und wäre das alles? Aber wenn wir wüssten, das Leben hat wirklich eine Ewigkeit, etwas von Größe was und Schönheit, was wir gar nicht mehr uns ausmalen können, dann sagen wir, alles in dieses Leben dafür investieren, damit wir das große Leben haben, nämlich das, was wir als Ewigkeit bezeichnen. So, das Letzte nochmal in ihm, um uns das nochmal zu zeigen, sind wir auch versiegelt worden in Vers 13 mit dem Heiligen Geist. Wir sind Kinder, wir sind auch Erben und wir sind auch versiegelt. Versiegelt mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist tut ja vieles, ihr habt wahrscheinlich vieles zu Pfingsten schon gehört, was er tut, dass er uns überführt zur Sünde, dass er uns begabt, uns leitet. Aber der Heilige Geist versiegelt uns auch. Versiegeln meint immer ein Schutzzeichen. Manchmal denken wir so etwas an, wenn Rinder ein Schutzzeichen bekommen, ein Brandzeichen, damit man weiß, also zum Beispiel in Amerika, dass sie zu dieser Herde gehörten. Wir kennen das heute noch, wenn Wohnungen versiegelt werden. Wenn der Kuckuckskleber kommt, wird auch etwas versiegelt. Versiegelt heißt immer, da kommt jetzt jemand, eine staatliche Macht, klebt einen Kleber drauf und sagt, egal wer du bist, hier greifen jetzt Hoheitsrechte ein und wir beschlagnahmen das oder der Besitzer wechselt. Und wenn du diese Tür aufbrichst, bekommst du es mit der ganzen Staatsgewalt zu tun. So stehen wir unter dem Schutzzeichen des Heiligen Geistes. Gott gibt uns sozusagen dieses Schutzzeichen an unserem Körper, an unserem Leben und sagt, zum Satan und zu allen Mächten, die es sonst noch so gibt, rühre mein Kind nicht an. Der steht unter meinem Schutz. Und das ist mehr wie NATO. Ne? Also wenn einer angegriffen werden, helfen alle. Sondern hier heißt es, wenn du mein Kind anfasst, dann kriegst du es mit mir zu tun. Er steht unter meinem Schutz. So, wir fassen zusammen. Wer ist Christus für uns? Darum geht es eigentlich. Wir machen uns dieses Bild, dass wir hineinkommen und sagen, ja, das bin ich, das darf ich fassen im Glauben. Ich darf sagen, in Christus bin ich erwählt als sein Kind. Und diese Erwählung bleibt, ihr Lieben. In Christus sind wir vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. In Christus sind wir schon längst begnadigt, gerechtfertigt. In Christus sind wir Erlöste. Er hat uns losgekauft von der Macht des Satans. In Christus sind wir als Erben eingesetzt und wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Und wir fragen uns zum Schluss, warum denn das Ganze? Was soll sowas? Wir haben zwei Dinge, die darauf hinweisen. Hier ist das ganz schön, im Griechischen würde man sagen, hier steht das Hina, das heißt damit. Warum? Damit. Zweimal. Damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Gott spricht uns diese Dinge in Christus zu, damit er sagt, mit eurem Wesen, mit eurem ganzen Leben, mit eurer ganzen Existenz, seid etwas zum Lob seiner Herrlichkeit. Weil er so viel an euch getan hat, seid etwas zum Lob seiner Herrlichkeit. Amen. Weil es so ist, bestätigen wir das auch nochmal mit einem schönen Lied, was da